Radio Vorarlberg Kultur mit Ines Hergobetz-Gasser.
Schönen guten Abend und herzlich willkommen beim Kulturmagazin von Radio Vorarlberg. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind und das sind heute unsere Themen. Schwierige Entscheidung. Sollen Jugendliche gegen Corona geimpft werden? Expertinnen haben diskutiert. In Memoriam, auf Initiative von Literatur Vorarlberg, wurden Texte verstorbener Vorarlberger Autorinnen und Autoren bei einer Lesung präsentiert. In der heutigen Sendung präsentiere ich Ihnen ausschließlich Musiktitel, die für den ORF Vorarlberg Musikpreis Sound at V nominiert sind. Sollen Jugendliche gegen Corona geimpft werden? Eine Frage, die aktuell sehr intensiv diskutiert wird. Die Möglichkeit dazu ist bereits organisiert. Kommenden Samstag werden in Dornbirn schwerpunktmäßig Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren geimpft, eine Woche später im Impfzentrum in Nenzing. Beim ersten Forum Viticum, organisiert von Angelika Böhler, Fleur Weiland und ihrem Team, ging es vergangenen Freitag um genau dieses sensible Thema. Marion Flatz-Mäser hat die Aussagen der Expertinnen zusammengefasst.
2400 12- bis 16-Jährige haben sich bisher für die Impfung am kommenden Samstag in Dornbirn angemeldet. Für diesen Impftermin werden besondere Vorkehrungen getroffen, sagt Robert Spiegel, der Covid-Beauftragte der Vorarlberger Ärztekammer. 6 bis 8 Kinderärzte werden im Impfzentrum in Dornbirn anwesend sein. Sie werden Jugendliche untersuchen, wenn bei jemandem Zweifel bestehen, ob er oder sie gesund genug ist, um geimpft zu werden. Die Kinderärzte sind auch für den Fall zuständig, wenn es nach der Impfung zu einer Reaktion kommt. Bei den 12- bis 14-Jährigen, sagt Spiegel, würde er den Eltern empfehlen, sich je nach körperlicher Konstitution oder Sozialverhalten des Kindes für oder gegen eine Impfung zu entscheiden. Die 14- bis 16-Jährigen, sagt Spiegel, sollten auf alle Fälle geimpft werden. Sie gehen fort, treffen sich in größeren Gruppen, das macht eine Impfung wichtig. Auch die Impfreferentin der Vorarlberger Ärztekammer, Daniela Jonas, spricht sich im Gespräch mit VN-Redakteurin Marlies Mohr für die Impfung aus.
Ich glaube, wichtig ist, dass die Jugendlichen wollen. Die wollen geimpft werden. Und auf der anderen Seite kann man natürlich schon sagen, jetzt mal zuerst einmal alle Älteren impfen. Auch die müssen nicht, sie sollen ja wollen. Manchmal muss man ihnen halt bei diesem Wollen ein bisschen helfen. Und ich sehe vor allem jetzt diese Berufsgruppen in der Pflicht oder wo man ein bisschen nachhelfen sollte noch mehr, sind die, die eben speziell ganz engen Kontakt mit unseren Kindern und Jugendlichen haben. Und das sind die Lehrer und einfach die Betreuungspersonen.
Klingt ein bisschen die unterschwellige Forderung durch, dass es nicht schaden würde, wenn man so eine Impfpflicht für gewisse Berufsgruppen einführen müsste oder ja.
Impfpflicht ist natürlich ganz unpopulär, das weiß ich schon. Und ich meine, ich habe ja tagtäglich nicht nur die Corona-Impfung im Gespräch, sondern alle anderen Impfungen auch. Aber es wäre sicher ganz wichtig, dass man in diesen Berufsgruppen noch viel mehr Aufklärungsarbeit leistet.
Selbst Kinder und Jugendliche stecken eine Erkrankung nicht immer gut weg und könnten durch eine Impfung vor einem schweren Verlauf oder vor Langzeitfolgen geschützt werden. Alexandra Rümele-Weibel, Kinderärztin und Impfreferentin für das Unterland, ergänzt.
Ich denke, dass die Jugendlichen so die Entscheidungsmöglichkeit bekommen, wollen sie sich selber impfen, wollen sie sich selber vor so einer Erkrankung schützen. Denn wir können ja nicht alle in die Zukunft schauen, wir wissen nicht, wer ist genau dieser eine Jugendliche, der dieses Long-Covid-Syndrom bekommt, der diese autoinflammatorische Symptomatik hat.
Weiß man ungefähr, wie viele Kinder von diesen Long-Covid-Syndromen betroffen sind? Kann man da schon irgendeine Einschätzung geben?
Daniela Jonas auf die Frage von Angelika Böhler.
Ja, es gibt schon Studien dazu, vor allem aus England. Und da hat man schon gesehen, dass von denen, die die Infektion durchgemacht haben, jeder zweite länger damit beschäftigt ist. Das bedeutet, dass es Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, auch länger Atemnot. Also es muss nicht immer das volle Bild sein, aber jeder zweite hat nicht nur diesen Schnupfen und dann ist es gut, sondern das zieht sich über Wochen.
Warum soll man die Jugendlichen impfen, wenn die meistens nur einen kleinen Schnupfen haben oder die meisten sowieso symptomfrei sind? Schützt man damit nicht primär die Erwachsenen und nicht die Jugendlichen? Müssen die Kinder sich impfen lassen, um Erwachsene zu schützen?
Nochmal das Müssen. Ich glaube, die wollen das ja auch. Also das ist ja auch bei anderen Impfungen so, dass die Kinder nicht immer ganz schwer davon betroffen sind, aber sie es weitergeben. Und das sehen wir ja auch beim Covid, dass sie Überträger sein können. Und ich sage jetzt persönlich, meine Kinder sind zwar jetzt noch nicht in dieser Altersgruppe, aber die sagen schon, ich will die Oma nicht anstecken. Und das verstehen die Kinder und vor allem die Jugendlichen verstehen das. Und die sagen das auch, dass sie schon einen Teil dazu beitragen wollen. Und sich deshalb auch impfen lassen. Und natürlich haben sie auch Angst vor den Folgeschäden.
Wie kann man sich das in der Familie vorstellen? Es wird ja oft diskutiert. Also ich kenne jetzt einige Familien, da sind die Eltern geimpft und die Kinder wollen nicht. Oder umgekehrt, die Eltern sind nicht geimpft und die Kinder wollen geimpft werden. Ab welchem Alter kann man selber entscheiden? Und habt ihr Erfahrungen, habt ihr schon etwas mitbekommen, wie sich solche Diskussionen bis zu Konflikten familienintern abspielen, wenn es ums Impfen geht?
Also die Impfentscheidung, die freie Impfentscheidung hat der Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr, wo er jetzt rein theoretisch alleine ins Impfzentrum kommen könnte für die Impfung. In der Praxis schaut das Ganze aber etwas anders aus. Also es ist ja so, dass die Jugendlichen auch mit 15, 16 auch für andere Impfungen jetzt in die Ordination mit Begleitung kommen. Großteils ist das die Mama. Und die Mama hat schon einen großen Beitrag dabei, wie die Impfentscheidung ausfällt. Ja, also das wird zu Hause sicherlich in manchen Haushalten groß diskutiert. Ich kenne jetzt einen speziellen Fall, wo der Jugendliche sich gerne impfen lassen würde. Die Mama möchte es auf keinen Fall. Und das ist ein 17-jähriges Mädchen, die sich jetzt nicht gegen die Mama entscheiden möchte in diesem Fall und wartet.
Die Kinderärztin und Impfreferentin für das Unterland Alexandra Rümele-Weibel beim ersten Forum Viticum in Bregenz.
Also die Mamas haben da schon ein großes Mitspracherecht und sind ganz viel dabei bei der Entscheidungshilfe, egal wie alt der Jugendliche ist, auch wenn er mit 14 alleine kommen könnte.
Warum ist denn das Thema Impfen so emotional? Also es gibt ja keine Impfung, bei der das nicht der Fall ist. Jetzt ist es halt Covid. Aber es gilt für die Masern, das gilt für die, keine Ahnung, Grippe, das gilt für diese Mehrfachimpfungen im Kleinkindalter. Ja, woher rührt das?
Ich denke, das Impfen ist drum emotional, weil es zum Teil mit Ängsten verbunden ist, weil Mythen sich halten in der Gesellschaft, was Impfungen alles auslösen könnte. Wir impfen ja keine kranken Kinder, sondern gesunde Kinder. Und das bedarf einfach, wenn da Unsicherheiten sind, auch bei allen anderen Impfungen, eine sehr gute Aufklärung. Und wenn es ein Gespräch nicht reicht, kann man auch zwei oder drei Gespräche machen. Es geht darum, dass die Eltern mit ihrer Impfentscheidung sich wohlfühlen.
Ich glaube, ganz ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass ganz viele diese Krankheiten nicht mehr kennen. Ja.
Sagt die Kinderärztin und Impfreferentin Daniela Jonas.
Die Impfung blockiert sich ja selber durch ihren Erfolg. Und ich muss selber gestehen, also ich habe jahrelang im Krankenhaus gearbeitet, bis ich die ersten Masern dort gesehen habe. Und habe mir gedacht, das schaut jetzt aus wie im Lehrbuch. Bin dann mal auf die Station aufgesaust und habe unsere erfahrensten Krankenschwestern gefragt. Und ich sage, hast du schon mal Masern gesehen? Und alle so, na, eigentlich nicht. Die Eltern kennen diese Erkrankungen Gott sei Dank nicht mehr und wissen gar nicht, wovor sie da ihre Kinder eigentlich schützen sollen. Und das macht es auf der anderen Seite schwierig, weil das alles so abstrakt ist. Aber wenn sie dann wieder auftauchen, sind wir halt schon wieder zu spät.
In Amerika wird ja bereits darüber diskutiert und auch Studien werden erstellt, ob die kleinen Kinder unter 12 Jahre auch geimpft werden sollen. Wie seht ihr diese Überlegungen?
Also prinzipiell bin ich davon überzeugt, dass das eine gute Impfung ist. Und die Impfung wird dann sein von 6 Monate quasi bis dann Anschluss an die 12 Jahre, also 11 Jahre. Nochmal, es ist eine Impfung und ich schütze damit jemand vor einer Infektion. Wir haben zum Beispiel in der Ordination gehabt, ein Zwillingspärchen mit 4 Monaten, die eine ganze Woche lang im Krankenhaus waren und es war ein Stress für alle. Natürlich waren sie jetzt, sie haben hohes Fieber gehabt, sie haben nicht mehr so gut getrunken und deswegen hat es einfach Infusionen gebraucht. Die waren danach wieder gut und die entwickeln sich weiterhin gut. Das geht ihnen jetzt gut, aber das ist eine belastende Zeit für die ganze Familie. Und wenn ich mir das ersparen kann und ich persönlich eben sage, okay, das ist eine gute Impfung, dann würde ich das auch für meine Kinder so machen.
Wenn ihr euch an die Gespräche erinnert, die ihr wahrscheinlich jeden Tag führen müsst, soll man impfen oder nicht, Welche sind die wichtigsten Argumente, die häufigsten Argumente dagegen und dafür und wie kann man das lösen?
Alexandra Rümele-Weibel.
Ich denke, also das, was immer sich noch hält als Mythos, ist die große Angst davor, dass man vor der Impfung unfruchtbar wird. Und das ist jetzt so, dass das gerade bei der Jugendimpfung wieder ganz viel Ängste hervorgeholt hat, auch bei den Mamas. Und das ist etwas, was man sicher immer wieder im Gespräch versuchen muss, ja, zu zeigen, dass das eben nicht so ist. Die positiven Facetten der Impfung hervorzuheben, dass man einfach die Chance kriegt, eine schwere Infektion nicht zu bekommen oder im besten Fall einfach gar nicht zu erkranken. Ich denke, das ist das unschlagbare Argument für die Impfung.
Ja, wobei die Angst, unfruchtbar zu werden, ist natürlich eine grundsätzliche und große existenzielle Angst.
Ja, ja, Eva? Die Journalistin und Autorin Eva Reisinger hat sich in den letzten Wochen mit dem Thema »Wie geht es Jugendlichen in Zeiten der Pandemie?« beschäftigt.
Weil ich finde das so interessant, auf Social Media fragen ja immer wieder große Influencer, Influencerinnen, lasst ihr euch impfen? Ja, warum nicht? Und da ist wirklich ein Großteil derer, die sich nicht impfen lassen, sind junge Frauen, genau eben, weil sie vorhaben, in nächster Zeit schwanger zu werden und weil sie vorhaben, zum Beispiel in den nächsten 3 Jahren ein Kind zu kriegen und glauben, sie können jetzt durch diese Corona-Impfung unfruchtbar werden. Und ich finde das so interessant und bis jetzt hat mir noch keiner erklären können, wie diese Fake News so durch die breite Bevölkerung eigentlich wandern haben können, dass Menschen so davon überzeugt sind, dass sie sich einfach gar nicht impfen lassen aufgrund dieser Gefahr. Und da sehe ich schon Social Media als, gerade um diese jungen Frauen zu erreichen, als vielleicht neben eben dem Ärztinnengespräch, was mir vielleicht noch gar nicht führt, weil man sowieso dagegen ist, sehe ich ein Riesenpotenzial, weil ich glaube, da kann man doch sehr viele junge Frauen dann nur mal überzeugen und ich sehe das auch auf meinem Account und so, wenn man dann manchmal Leute schreiben, hey, ich habe jetzt gesehen, du lässt dich impfen, ich weiß, du bist irgendwann auch ein Kind, ich mache das jetzt auch. Und da reden wir jetzt von sehr kleinen Kosmos und wenn dann die großen Celebrities, die sich jetzt auch alle durchimpfen lassen, das beeinflusst, glaube ich, voll viele junge Menschen und das darf man echt nicht unterschätzen. Und eben, die werden ja erwachsen und werden auch später in einem Leben Impfentscheidungen treffen. Und das fände ich so wichtig, dass da auch mehr junge Frauen sagen, hey, ich lasse mich impfen. Und diese Studien stimmen halt einfach nicht, die da so herumgeistern. Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ja irgendeine Erklärung, wo die herkommen und warum die alle wissen. Also das hat sich ja verbreitet wie ein Feuer.
Die Impfreferentin der Vorarlberger Ärztekammer, Alexandra Rümele-Weibel.
Es gibt Mythen, die halten sich sehr, sehr lang und die sind einfach, denke ich, mit sehr tiefen Ängsten verbunden. Wir haben immer noch, auch jetzt noch Diskussionen und Gespräche in Ordinationen, dass Impfungen Autismusstörungen auslösen können. Das hält sich, weil es einfach eine tiefe Angst einer Mama und einem Papa ist, dass das Kind das entwickelt. Und so ist es wahrscheinlich jetzt auch bei der Covid-Impfung. Diese Fake News, die haben solche Ängste ausgelöst oder genau einen Punkt getroffen, der eine große Angst in der Gesellschaft ist und das hält sich.
Eben diese existenziellen Sorgen, die sind ja nicht neu. Also ich kann mich erinnern, damals bei, wie die Gebärmutterhalsimpfung aufgekommen ist, hat es diese Todesfälle in Oberösterreich gegeben und meine Mama damals hat dann zu mir gesagt, das impfen wir nicht, weil ich will nicht, dass du stirbst. Später ist mir dann klar, wenn in Gesprächen mit meiner Frauenärztin, es wäre sehr wichtig gewesen, das zu impfen und es macht auch Sinn, das nachzuimpfen und es steht in keiner Relation. Aber ich glaube, dass dann eben so Nachrichten das überschatten und dass man dann eher die Nachricht annimmt, ah, okay, wann das mich vielleicht unfruchtbar macht, dann warte lieber mal. Und das sind halt so, glaube ich, ganz schwer, das werden eh Sie dann erklären können, dass man da die Gegenbeweise bringt, dass es eben nicht so ist, weil man kann natürlich niemandem beweisen, zu 100% nicht unfruchtbar zu werden. Es kann ja andere Gründe haben. Und also ich verstehe diese Angst, aber das ist ja was, was man dann nie wieder umdrehen kann. Und das ist wahrscheinlich der Wundepunkt eben von jungen Frauen.
Dazu die Impfreferentin der Vorarlberger Ärztekammer, Daniela Jonas.
Ich glaube, das ist auch, oder? Diese Nachricht, dieser Todesfall, ist aufregend. Das geht durch die Medien, ja. Jeder, oh mein Gott. Aber dass das gar nichts mit der Impfung zu tun hat, dass man danach eine Todesursache festgestellt hat bei dieser jungen Frau, das interessiert gar nicht mehr, weil das ist langweilig. Und das wird dann auch nicht mehr transportiert. Ja. Oder? Und das... das ist vielleicht auch so ein bisschen Thema, dass man da danach nochmal vielleicht auch an die Verantwortlichen sagen kann, die Medien haben da auch eine gewisse Verantwortung, dass sie auch diese langweiligen Nachrichten transportieren müssen und Aufklärung bringen sollen.
Ja, und auch die, glaube ich, Relation zwischen wie viele Frauen erkranken an Krebs und sterben an dem oder werden unfruchtbar und was können für Impfreaktionen sein. Und bei der Corona-Impfung ist es ja genau das Gleiche. Was ist denn die Alternative, dass ich Corona kriege und genauso Nebenwirkungen haben kann?
Sagt die Journalistin und Autorin Eva Reisinger.
Aber das mit den Medien, also ich bin ja selbst Journalistin, ich kenne ja auch dieses Leid, dass Good News sie leider meistens schlecht verkaufen und dass natürlich diese Horrormeldungen, das sind, wie viele Medien funktionieren. Und ich finde, das einzig Positive daraus, was man nehmen kann, ist, dass es halt manche Diskussionen an Motor gibt, wie zum Beispiel bei der Pille, wo es diese Fälle gegeben hat, die dann so groß waren, sind, dass man endlich mal bespricht, was denn jetzt die Nebenwirkungen sind oder nicht. Aber ich glaube, da können wir uns alle selbst an der Nase nehmen, eben dann auch so weiter zu berichten, was eben mit diesem Todesfall war. Also ich weiß zum Beispiel auch nicht, ich kann mich nur an damals erinnern. Und dann hat es geheißen, wir werden alle nicht geimpft, weil uns sterben will.
Also speziell jetzt bei diesem Fall war das so, dass das ein technisches Gebrechen im Haus war.
Noch einmal zurück zur Unfruchtbarkeit. Wenn man weiß, dass das das ganz, ganz große Thema ist, das vor allem bei Social Media ist, aber auch in den Kinderarztpraxen immer wieder diskutiert wird, reicht es dann, wenn man den Menschen entgegnet, du bekommst dafür keine schwere Erkrankung und es wird auch nicht tödlich enden, solltest du doch angesteckt werden. Die Impfung verhindert das. Reicht es auf der Ebene zu argumentieren oder müsste man nicht vielleicht auch konkret auf das Thema eingehen? Wie könnte man das?
Also ich denke, das individuelle Gespräch ist durch nichts zu ersetzen. Und wenn jemand solche Ängste hat, dann braucht er das Gespräch auch. Das ist nicht mit einem Satz, aber dafür bist du geschützt, mit dem ist das nicht abgetan.
Und wie kann so ein Gespräch dann stattfinden, wenn jetzt eine Patientin kommt, eine junge Frau zu euch und sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen, ich habe gehört, ich werde unfruchtbar?
Daniela Jonas auf die Frage von Angelika Böhler.
Dann frage ich sie mal, wo hat sie das gehört? Also das ist eigentlich immer so meine erste Frage, das ist aber schon ein bisschen fast ein Reflex. Also, wo haben sie denn das her? Ist vielleicht auch nicht immer so ganz freundlich, aber da kommt man schon mal ins Gespräch danach. Und dann sage ich mal, ist das wirklich eine verlässliche Quelle, wo das herkommt? Wie wurde das untersucht? Wer hat das veröffentlicht? Wer hat ihnen denn das erzählt? Und dann versuche ich halt auch, mein Wissen ihr mitzuteilen. Ich hoffe natürlich auch so, dass es verständlich ist für einen Nichtmediziner und dass sie unterm Strich dann schon abwägen kann, okay, stimmt jetzt eher das und stimmt dann eher das. Und dann ist natürlich trotzdem noch immer ihr ganzes Gefühlsleben, das sie ja schon mitbringt, dabei, welche Erfahrungen sie im Vorfeld gemacht hat und wer sie da beeinflusst hat. Aber wichtig ist immer zum einmal erforschen, wo kommen denn diese Gedanken her.
Ja, aber ich denke, da macht sie im persönlichen Gespräch sicher alle sehr, sehr gute Arbeit und das Social Media ist wahrscheinlich das andere ganz, ganz große Thema, das behandelt werden soll.
Ja, ich glaube, auch wenn man sie gar nicht so rausnehmen kann, glaube ich, in der Neutralität, weil am Ende sind wir ja trotzdem auch noch alle Privatpersonen und ich glaube, uns alle emotionalisiert das Thema Impfung zu einem ganz hohen Maß, weil das ja keine eigene Entscheidung ist, die jetzt nur mich und mein Meter rund um mich betrifft, sondern ja alle. Und wenn man so die Familiendiskussionen beobachtet und so, es bewegt uns ja, glaube ich, alle und das sieht man in den Medien und wir können, glaube ich, nur versuchen, da möglichst runterzuholen und zu sagen, die Zahlen sind gut, das haben sich auch schon viele Menschen impfen lassen. Es ist jetzt nicht so, dass alle die Impfung ablehnen und dass es überhaupt nicht funktioniert. Und je mehr Aufklärung es geben wird, glaube ich, das sind schon Menschen, die man überzeugen kann. Und ja, das wird uns, glaube ich, nicht aus. Bei mir ist so eine Geschichte auch im Gedächtnis geblieben von meiner Nichte oder Mitschülerin, die hat sie seit dem letzten Jahr nicht mehr gesehen, weil ihr Vater sie weigert, sie testen zu lassen. Und die ist seit dem letzten Jahr eben im Distance Learning. Und das ist jetzt so, mir hat dann meine Nichte gefragt, ja, Tante Eva, wann kommt die wieder zurück? Und dann haben wir so die Frage gestellt, was ist mit der, also wann kommt die wieder zurück, weil sie wird... Die Eltern werden sie sicher nicht impfen lassen, wenn sie schon nicht testen. Und was ist mit diesen Kindern? Und ich glaube, das sind schon so Fragen, die werden uns nicht ausbleiben. Wie gehen wir mit ihnen um, die sie da dagegen entscheiden?
Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil etwas nicht zu tun, fällt uns leichter, als etwas zu tun im Hinblick auf die Wirkungen, die wir vielleicht in 5 oder 10 Jahren haben. Dieses Mädchen, die wird
wirklich darunter leiden und wird lang damit zu kämpfen haben, dass sie so isoliert ist. Mhm. Und auch dann so weit, dass sie, ich meine, jetzt in der Schule findet ja Gott sei Dank wieder soziales Leben für diese Altersgruppe statt und die ist einfach außen vor. Und auf der anderen Seite akzeptiere in dem Fall die Eltern besser, etwas nicht zu tun und daraus Erfolge zu haben, als eben zu impfen und eventuell da eine Langzeitfolge zu riskieren.
Ja, das haben wir ja noch nicht einmal beim Thema Impfen. Also das ist jetzt nur testen. Das Thema Testen. Und ich finde es ganz schwierig, weil laut Gesetz ist es eine Möglichkeit der Eltern, wie sie sich verhalten können. Und ich glaube, das wird jetzt politisch wirklich eine Herausforderung, wie man mit dem umgeht. Also weil Impfzwang scheint ja auch nicht zu funktionieren, weil es bei den Menschen nicht funktioniert, weil sie es nicht annehmen. Aber die Frage ist halt, was macht man dann gerade mit den Kindern eben, die dann auch mit drinnen hängen? Weil die Neunjährige entscheidet nicht selbst, dass sie daheim bleiben will.
Die Impfteams sind zunehmend mit der Sprunghaftigkeit der Impfwilligen konfrontiert. Angemeldete Personen kommen nicht. Der kostbare und teure Impfstoff ist aber aufgetaut worden, die Spritzen sind aufgezogen und müssten nun weggeworfen werden, wenn Impfwillige ausbleiben. Daniela Jonas und danach Alexandra Rümmele-Weibel.
Also die Alexandra ist in Dornbirn, die kämpft da oft bis um 23:30, 24:30 in der Nacht. Und da werden dann Leute von zu Hause hergeholt und gesagt, du, wir haben jetzt da noch 3 Spritzen übrig, bitte komm und hol dir die ab, weil sonst müssen wir sie wegschmeißen. Und mir wirklich, also mir, das ist eine unserer größten Anstrengungen jetzt in der Zeit, dass wir am Abend nichts wegschmeißen.
Genau. Also bis jetzt haben wir noch keine weggeschmissen.
Aber der große Impfenthusiasmus ist in Wirklichkeit vorbei inzwischen.
Ja, ich denke, vorbei. Also es ist schon die kommen, die freuen sich alle über ihre Impfung. Ja, also es ist nicht so, dass man, ich kann jetzt für Dornbirn sprechen, Daniela ist in Nenzing, dass wir da in den Impfkojen große Diskussionen haben. Die haben die Impfentscheidung getroffen und die freuen sich wirklich auf ihre Impfung. Das, was problematisch ist, ist, dass Menschen sich jetzt zum Teil, weil das Wetter halt schön ist, sich das überlegen, so denke, heute komme ich nicht, kriege ich wieder eine Einladung. Und das macht es natürlich schwierig, weil dann nehme ich in dem Moment wirklich jemand anderem die frühzeitigere Impfung weg, der vielleicht in Urlaub fahren hätte können schon. Das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, warum man das macht. Ja? Also gestern sind zum Beispiel 100 einfach nicht erschienen. Und das, was es schwierig macht, Personen für genau so ein Backup zu finden, wenn jetzt 3 Impfungen am Ende des Tages übrig bleiben, ist das, dass einfach so gut wie alle einen Impftermin haben. Und ob man sich jetzt um 9:30 oder um 10 dann noch auf den Weg macht, weil man schon im Pyjama auf der Couch war, wenn ich doch eh nächste Woche den Impftermin habe, das ist nicht mehr so leicht wie vor einem Monat. Ja.
Eine Frage noch, wie es weitergeht. Jetzt sind wir daran, die Ersten zu impfen, die Impfungen zu komplettieren. Wann rechnet ihr damit, dass es eine Nachimpfung braucht? Man geht allgemein davon aus, dass es notwendig sein wird. Wie sind da eure Aussichten? Was meint ihr dazu?
Dazu die Impfreferentin der Vorarlberger Ärztekammer, Daniela Jonas.
Also ganz persönlich muss ich jetzt sagen, hoffe ich, dauert es noch eine Weile, weil meine Kräfte jetzt langsam am Ende sein, weil wir jetzt eigentlich seit November nichts anderes tun tagtäglich, als uns mit Impfungen beschäftigen und am Wochenende zu impfen. Aber es wird schon so sein, dass wir irgendwo in einen Bereich kommen zwischen 9 und 12 Monate, dass man dann eine Auffrischungsimpfung braucht.
Bei der Diskussion ging es dann auch um die Überforderung, um die Grenzen, an die Kinder und Mütter in der Pandemie gestoßen sind. Alexandra Rümmele-Weibel.
Also die Eltern unterschiedlich natürlich sprechen sehr wohl in der Kinderarztpraxis darüber, dass sie an ihre Grenzen kommen. Vor allem die Mamas sind in dieser Zeit oft an ihre Grenzen gekommen durch die Mehrbelastung. Bei den Kindern ist so, dass wir in der Kinderpraxis vor allem die Volksschulkinder und Kleinkinder haben, die Größeren, die Jugendlichen kommen eher seltener in die Kinderpraxis, sondern eher sind die beim Hausarzt. Wobei ich schon bei den Schulkindern auch sehen konnte, dass vermehrt mehr als sonst die Somatisierungsproblematik vorherrscht, dass sie Bauchschmerzen haben, Kopfschmerzen, antriebsloser sind, ja, einfach mit der Situation zum Teil überfordert, wahrscheinlich, weil die Eltern auch zu Hause an ihre Grenzen kommen und sich das auf die Kinder projiziert.
Ein großes Thema sind natürlich auch die Mütter. Wir haben das heute schon kurz angetönt. Über die Mütter spricht gar niemand. Die Mütter, die waren jetzt genauso zu Hause, waren für Homeschooling, Homeoffice und die Familie und die Aufrechterhaltung der Infrastruktur zuständig. Was kann man zu den Müttern sagen? Wie geht's eigentlich den Müttern? Das ist ja auch so eine vergessene Gruppe.
Also ich würde den Müttern wünschen, dass sie sich mehr trauen, mehr Mut haben, einmal Nein zu sagen. So wie wir das ja jetzt die letzten Monate oft gedurft haben, weil einfach nicht mehr so viele Termine waren, weil nicht mehr so viele Partys waren, was man organisieren muss. Man muss das Kind nicht mehr in 100 Sportvereine transportieren, zum Musikunterricht, zum Ballett, dorthin, dann kommt sie in der Schule zu kurz, dann braucht es Nachhilfestunden auch noch. Und das würde ich Ihnen wünschen, dass Sie einfach einmal sagen, nein, das brauchen wir alles gar nicht. Da machen wir halt einmal nur eines mit dem Kind und genießen einmal ein bisschen die Langeweile. Und sie muss dabei nicht auch immer perfekt sein. Sie muss nicht immer perfekt gestylt sein und sie muss nicht immer super pünktlich sein. Und sie darf einmal sagen, bei mir, da habe ich schon einen Saustall. Und das würde ich Ihnen wünschen, dass Sie das aus der Corona-Zeit mitnehmen.
Reden wir darüber, wie es weitergeht mit den Kindern und mit den Jugendlichen. Wir wissen, dass sehr viele psychische Probleme und Belastungen waren über die Zeit von Covid und wir möchten ja grundsätzlich das Positive, das Stärkende in den Vordergrund stellen und dies auch zum Thema machen. Was könnt ihr euch vorstellen, was sich jetzt mit der Impfung schnell ändern kann? Was brauchen auch die Familien, was brauchen die Kinder und Jugendlichen an Unterstützung, damit die jetzt einfach auch wieder schneller ins normale und wenn es auch nur ein neues normales Leben ist, zurückkommen?
Alexandra Römele-Weibel.
Kinder und Jugendlichen, die brauchen die Stabilität, die brauchen ihre Struktur, wie auch die Eltern. Ja, das bedeutet, die Schulen müssen aufmachen. Die Kindergärten müssen aufmachen und sie sollten auch offen bleiben. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir das mit einer Impfung erreichen, dann wäre das super.
Frau Dr. Jonas.
Also vorher schon angesprochen, ich würde Ihnen wünschen, eben den Mut zur Langsamkeit und eben einmal den Mut zum Nein sagen. Und ich würde uns auch wünschen, also ich kann wie gesagt auch nicht so viel zu den Jugendlichen sagen, vielmehr zu den kleineren Kindern. Was ich jetzt ganz oft erlebt habe in der Praxis ist, wir haben diese Mutter-Kind-Pass-Untersuchung, 3. bis 5. Monat, wo wir auch dieses soziale Lächeln bei den Kindern beurteilen. Und wir haben natürlich immer unsere Maske auf. Und wir gehen dann mit den Kindern, wir sprechen mit ihnen durch die Maske, wir schauen sie an, wir lachen sie an und diese Kinder lachen zurück, obwohl sie eigentlich unser Gesicht nur bis daher sehen. Und das finde ich so beeindruckend, dass die sich von dem gar nicht in ihrer Entwicklung abhalten lassen. Und das sollte man uns eigentlich ein bisschen von den Kindern abschauen, dass wir das nicht immer alles so ganz schlimm finden und einfach sagen, okay, wir sind in einer Ausnahmesituation, wir sind schon auf einem guten Weg, aber es gehört jetzt einfach nur dazu, dass wir da weitermachen und nicht immer nur alles schlecht sehen.
Absolut, das war ja schon fast ein gutes Schlusswort. Gibt's von euren Seiten noch Ergänzungen zu diesem Thema? Was können wir tun, damit wir schneller, vor allem die Kinder, die Jugendlichen, die Familien, wieder in die Normalität, in ein schwungvolleres Leben zurückkommen?
Also ich sehe es persönlich total hoffnungsvoll, dass sie auch positive Dinge entwickeln aus der Pandemie. Also ich glaube, die Pandemie war so ein bisschen wie so ein Brennglas, wo die Sonne so durchharzt. Und immer auf die Stellen, die besonders wehtun in der Gesellschaft und wo ohnehin Herausforderungen sind. Und weil wir vorher eben mal über die Rolle der Mütter gesprochen haben. Ich glaube, sehr viele Mütter haben das Gefühl gehabt, irgendwie sie wären in Sachen Gleichheit zurückgeworfen, 50 Jahre, das Patriarchat ist wieder da und sie sind für alles zuständig. Das war schlimm und ich glaube aber, dass diese Diskussionen, die dann draus wieder entstehen, wie verteilen wir Dinge gleich, wie wollen wir Dinge gemeinsam machen, wie wollen wir in der Gesellschaft da niemanden hinten lassen, sondern alle gemeinsam sein. Diese Diskussionen führen wir jetzt die ganze Zeit und ich glaube, die werden nicht umsonst sein. Und hoffentlich sagen wir dann irgendwann, ja, das war diese schreckliche Pandemie, aber dafür haben wir uns dann auch endlich mal mit den Kindern beschäftigt, mit den Jugendlichen und mit der Gleichheit in der Familie. Und das wäre doch das Beste, was wir jetzt nur irgendwie draus machen können.
Sagt die Journalistin und Autorin Eva Reisinger.
Alexandra Römele-Weibel, spürt man schon eine gewisse Aufbruchstimmung in der Praxis? Sind die Menschen schon ein bisschen anders mit den Lockerungen, mit der Sonne?
Mit der Sonne auf jeden Fall. ich denke, das, was mir noch sehr wichtig ist, auch zu sagen, in der Pandemie, es waren für die Familien zum Teil wirklich einschränkende Zeiten, aber es gibt auch sehr positive Momente. Es gibt Familien, die einfach als gemeinsame Einheit einmal daheim sein haben können, wo die Papas zum Beispiel sonst unter der Woche nicht zu Hause sind, weil sie irgendwo im Ausland arbeiten. Die waren konstant da. Ich betreue viele Kleinkinder mit Beeinträchtigung und da war das Familiengefüge so, dass alle da waren, vor allem am Anfang von der Pandemie im ersten Lockdown und die Therapien gestoppt waren. Jetzt hat man im ersten Moment das Gefühl, puh, wenn da keine Therapie stattfindet und die Kinder sind nur zu Hause, ob das gut geht. Unglaublich, was die für Fortschritte gemacht haben. Was das ausmacht, wenn die Familie komplett zu Hause ist für eine gewisse Zeit, dass das natürlich auf Dauer belastend sein kann über Monate. Aber das, was im ersten Lockdown bei diesem Herunterfahren und passiert ist und die Ruhe, die die Kinder zum Teil auch verspürt hat, das hat dieser Gruppe zum Teil wirklich gut getan.
Die beiden Impfreferentinnen haben am Rande der Veranstaltung erzählt, dass auch ihnen langsam die Luft ausgeht. Unter der Woche in der Praxis, am Wochenende impfen. Daneben gibt es ja auch noch die Familie. So ähnlich dürfte es wohl auch anderen Impfärztinnen und Ärzten gehen und den Mitarbeitenden des Roten Kreuzes, die in den Impfstraßen Dienst tun. Eine Corona-Sommerpause täte wohl allen gut.
Jede Generation ruht auf den Schultern vieler früherer Generationen. Um Vorarlberger Autorinnen und Autoren, die von uns gegangen sind, noch einmal in die Mitte zu holen, hat Literatur Vorarlberg eine In-Memoriam-Lesung veranstaltet. Im Magazin 4 in Bregenz wurden ausgewählte Texte von Elisabeth Wäger-Häusle, Ricarda Bilgeri, Oskar Sandner und Kurt Bracherz präsentiert. Annette Raschner hat den folgenden Bericht gestaltet.
Ricarda Bilgeri, Oskar Sandner und Kurt Brachert sind im vergangenen Jahr verstorben. Elisabeth Wäger-Häusle starb 2019. Alle vier haben das Kultur- und Literaturleben Vorarlbergs maßgeblich mitgeprägt. Oskar Sandner etwa als Literat, Ausstellungsmacher und langjähriger Kulturamtsleiter von Bregenz. Aus einem Gespräch mit ihm ist man immer klüger heraus als hineingegangen, sagte Jürgen Thaler vom Franz-Michael-Felder-Archiv. Zum Einstieg der In-Memoriam-Veranstaltung las er Oskar Sandners autobiografisches Gedicht »Die Klarinette meines Großvaters«.
Die Klarinette hat einen ironischen Ton. Wenn ich eine Klarinette höre, denke ich an meinen Großvater mütterlicherseits, der die Touristenzither erfunden hat, zum Spiel auf Bergeshöhen. Mein Großvater hat in der Oper in Graz die Klarinette geblasen. Mein Großvater war Instrumentenbauer aus Böhmen. Gitarren, Mandolinen, Geigen und wie erwähnt, Zithern. Mein anderer Großvater war Cello- und Bassgeigenbauer. Ein Urgroßvater war Archivar der Grafen von Schönbach und in Affären verstrickt mit den Komtessen, erzählt meine Mutter. Die anderen Urgroßväter waren Geigenbauer oder Hausbesitzersöhne. Mein Vater ist Gitarrenbauer und Lokomotivführer gewesen und hat die Internationale gesungen auf der Wildspitze im Ötztal 1943. Mein Firmpate war Austrokommunist. Wenn ich an Österreich denke, denke ich an Prinz Eugen. Und wie ich verwandt bin mit ihm durch eine Cousine meiner Frau? Die Klarinette hat einen ironischen Mozart-Ton. Wenn ich eine Klarinette höre, denke ich an meinen Großvater mütterlicherseits. Mein Großvater hat in der Oper in Prag die Klarinette geblasen, wie seinerzeit Stadler, und um ein Haar seine Geliebte erschossen. Die schöne Sängerin, an die ich oft denke.
Thank you.
Diogenes, der vom Schwarzen Meer nach Athen verbannt wurde, zu seinem Glück, lebte ab und zu in einer Tonne. Mein Schwarzes Meer heißt Schwäbisches Meer im Volksmund. Hier lebe ich in den Möglichkeiten einer Rockeil. Das klingt sehr prätentiös, das ist eine Metapher. Ich führe eine metaphorische Existenz in Bregenz am Bodensee. Hier, am Fuße des Pfänders, ist alles metaphorisch. Hier ist alles wie hohe Berge, wie Süden, wie Mittelmeer. Hier ist alles Schöne wie etwas Schöneres woanders. Hier ist gut Leben in den Möglichkeiten einer Rockei. Am Plafond, bei Hochstimmung, das wendische Wetter begünstigt Depressionen. Ach, Mozart hat nicht geachtet auf Rockeien am Plafond. Vergebens halt ich Ausschau an der Mole wie Ovid nach dem Panzerkreuzer Potjomkin.
Eigenständig und widerständig nennt die Obfrau von Literatur Vorarlberg Erika Kronabitter die 1929 in Schnepfau geborene Ricarda Bilgeri. In ihren literarischen Texten sah sich Ricarda Bilgeri stets der Wirklichkeit verpflichtet. Ihre Bücher zeugen von einem hohen Engagement für Außenseiter und Entrechtete. Erika Kronabitter liest nun aus dem Buch Kinderlandverschickung, die Ricarda Bilgeri selbst erleben musste.
Eine Kiste mit gelben, eine mit blauen Pflaumen. Wie er sich das vorstelle und das Gepäck noch dazu, mit einer Tasche sei das Kind angekommen und reise nun ab wie ein adeliges Fräulein. Sie frage sich bloß, wie das Kind mit den Koffern zurechtkommen solle. Und nun komme er noch mit Kisten voller Pflaumen daher, die ohnehin leicht verderblich seien. Och, sie soll ihm doch den Buckel runterrutschen. Und die feinste Art, sich mit seiner Frau zu unterhalten, da vor all den Kindern, sei das auch gerade nicht. Schon gut, aber es erhebe sich nach wie vor die Frage, wie das Kind mit all seinen Koffern. Gut, die Pflaumen, die könne man ja unter den Kindern verteilen, aber er werde wohl zugeben müssen, dass man Mädchenkleider nicht unter Jungs aufteilen könne. Die würden unter niemand aufgeteilt. Er versuchte, einem Schaffner Trinkgeld zuzustecken. Mein Herr, sehen Sie nicht selbst, dass es nicht geht, dass der Zug ohne diese Kinder schon überfüllt ist. Eventuell noch die Koffer, aber nur, wenn sie ausreichend adressiert seien. Für die Pflaumen hingegen, für die Pflaumen sei kein Platz. Und fort war er mit dem Trinkgeld in der Hand und einem verdutzten Postmeister auf dem Perron, der um des Teufels Namen nicht hinter diesen Menschen herrennen konnte. Er würde das Kind nie wiedersehen. Er würde in einem dieser schrecklichen Waggons eingepfercht ohnehin verdursten müssen. War das nicht ein Zug mit Lanzern? Auch das noch. Wusste der Himmel, was einem Lanzer in den Sinn kommen mochte, angesichts eines so reizenden Geschöpfs? Er sei ja bescheuert. Was sollte ein Lanzer inmitten Hunderter mit einem Kind anfangen wollen? Niemand außer ihm mache ein solches Theater. Das sei ja geradezu peinlich. Und dieses blöde Namensschild am Hals. Wie die alle zusammen aussehen, als wären es Judenkinder, brummte er wütend. Er solle doch bloß seinen Mund halten, sichte seine Frau ihm zu, ob er ins KZ kommen wolle. Das ernüchterte ihn wieder, nur, wo sind die Kinder? Man hatte sie indessen rasch, ohne Federlesen, schubweise in den Waggons getrieben, eine ihm fast furchteinflößende Frau in brauner Uniform, einen Knoten im Nacken, bewachte noch das Gepäck, ihr spitzer Mund hatte ohne Zweifel noch husch husch gesagt, als hätte sie Mäuse verscheucht. Sie würdigte keinen eines Blickes, achtete aber streng darauf, dass nichts abhanden kommen konnte.
Wie Ricarda Bilgeri ist auch Kurt Brachatz 2020 gestorben. Statt 3G, 4K. Das käme ihm in den Sinn, wenn er an Kurt Brachatz denke, sagte Literaturwissenschaftler Roger Vorderecker. Kulinaria, Krimis,
Kinderbücher und Kritiken. Brachertz hat, so Vorderecker, einen Parallelkanon zum gängigen Kanon geschaffen, Texte an der Schnittstelle zwischen Journalismus und Literatur. Für Erheiterung im Publikum sorgte die Textstelle aus Kurt Brachertz kommerziell erfolgreichstem Buch, seinem Kinderbuch »Wie der Maulwurf beinahe in der Lotterie gewann«.
Es war noch früh am Morgen, aber der Maulwurf war schon auf. Er kehrte gerade die Scherben einer Vase zusammen, die er beim Abstauben umgestoßen hatte, und dachte sich, er sollte sich doch einmal eine Brille kaufen, als es läutete. Der Maulwurf öffnete die Türe und sah eine Steckdose in der Luft schweben. »Vielen Dank, ich brauche keine Steckdose«, sagte er freundlich zu dem Vertreter. »Was du brauchst, ist eine Brille«, sagte das Schwein wütend, weil der Maulwurf seine Nase für eine Steckdose hielt. »Bei meinen letzten 5 Besuchen hast du mich für einen Vertreter für Steckdosen gehalten. Dabei ist mein Rüssel ein völlig normaler Schweinerüssel.« »Entschuldige, ich habe dich wirklich nicht erkannt.« Das Schwein steckte den Kopf in die Stube. Der Maulwurf mochte es recht gerne, vielleicht, weil seine eigene Nase ein bisschen wie ein Rüssel aussah, und solche Ähnlichkeit schafft Gemeinsamkeit. Er wollte dem Schwein gerade ein Tässchen Tee anbieten, als es schon wieder läutete. Es war die Schnecke mit der Post. Der Maulwurf bekam selten einen Brief und auch dann meistens nur einen, in dem ein Kaufhaus ein Sonderangebot von Dosenregenwürmern oder billigen Spaten machte. »Wohnt hier jemand namens Maulwurst?« »Hör mal«, sagte der Maulwurf, »soll das witzig sein?« »Auf diesem Brief hier steht als Adresse Maulwurst«, sagte die Schnecke. »Dann kann ich ihn nur jemandem geben, der auch so heißt.« »Aber ich heiße doch Maulwurf, und das ist wahrscheinlich verschrieben.« »Ich weiß schon, dass du Maulwurf heißt, aber ich weiß nicht, ob's verschrieben ist. Da kann ich ihn dir also nicht geben.« Der Maulwurf, der sah, dass die Schnecke den Brief wirklich in den Postsack zurückstecken wollte, sagte schnell, »Allerdings nenne ich mich manchmal auch Maulwurst. Das war der Mädchenname meiner Mutter.« »Tatsächlich«, sagte die Schnecke misstrauisch, »aber klar, das Schwein hier kann es bestätigen«, sagte der Maulwurf, wobei er dem Schwein zuzwinkerte. »Nicht wahr, Schwein, du weißt auch, dass ich mich manchmal Maulwurst nenne.« »Nein«, sagte das Schwein einfältig, »aber warum zwinkerst du so? Hast du was im Auge? Au! Warum trittst du mir gegen meine Haxen?« »Gerade vorhin sagte ich zu dir, was tust du nur beim alten Maulwurst so früh am Morgen?« »Ach ja, ich erinnere mich«, rief das Schwein, dem endlich ein Licht aufging.
Und dann las meine Kollegin Annette Raschner aus Texten der 2019 verstorbenen Schriftstellerin Elisabeth Wegger-Häusle, die von sich selbst sagte, »Ich war ein Vorarlberger Kind und heute will ich keine Vorarlberger Autorin sein.«
Brief. Die Hoffnung hat Grenzen. Angenommen, wir treffen uns, angenommen in 2 Monaten. Angenommen, der Zauber der Erinnerung ist verflogen. Angenommen, das Mädchen ist tot über Nacht. Angenommen, die Tage haben sich tief eingegraben in die Haut. Angenommen, mein Herz blutet und tropft leise auf die Teppiche rings um uns. Habe das Kind ausgesetzt. Während ich meinen Sessel zum Schreibtisch schiebe, gerät mein Finger zwischen Sitzfläche und Sesselbein. Ich heule auf, ich blute. Eine Strafe, das Kind ausgesetzt, die Regale nicht abgestaubt, den Müll nicht hinuntergetragen. Ach, schreiben, fragt das Gesicht, vielleicht schlafen oder lesen oder einfach Ruhe haben wollen. Die Vorhänge zuziehen, träumen vielleicht. Mein Gesicht ist das Frauenleben, sagt das Gesicht. Warum soll dieses Gesicht Lippen haben, die schreiben sagen? Hole Leukoplast, richte mir Tee auf ein Tablett, verkrieche mich in den letzten Winkel der Wohnung. Dort steht mein Arbeitstisch mit Schreibmaschine. Für heute kann ich nur unter Schmerzen schreiben, Wunde im Wort. Ich habe Jahre verschenkt. Es tut mir so leid. Wie kann man Zeit verschenken wie Ohrringe? Aber das fragt nicht das Jahr. Das ist da und zerrt und schleppt. Einmal gibt der Spiegel dir Auskunft, einmal die Kinder, die zu Riesen werden und fremd. Fremd ist das Jahr und türmt sich eins auf das andere und wird kein Haus, in dem du wohnen kannst.
Im Herbst möchte Literatur Vorarlberg eine weitere In Memoriam-Lesung im Theater am Saumarkt in Feldkirch durchführen. Und damit geht unser Kulturmagazin schon wieder zu Ende. Ich bin Ines Hergowitz-Gasser und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Haben Sie noch einen angenehmen Sommerabend mit Radio Vorarlberg. Schön, dass Sie da sind.